Hey, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen. Und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Herzlich willkommen zurück in diesem wunderbaren Podcast. Wir sind angekommen bei der fünften Folge in dieser wunderbaren sechsten Staffel im letzten Semester des Bachelors. Und ich begrüße auch den wunderbaren Anton.
Ja, servus, grüezi und hallo auch von mir in die Runde. Jakob, hi.
Anton, ist das eigentlich kulturelle Aneignung, dass du dir immer die Begrüßungen aus dem deutschsprachigen Raum holst, aus dem du eigentlich nicht kommst?
Also
Grüezi, Schweizerdeutsch und Servus, Österreich, Bayern, Franken.
Also ich hoffe, es wird jetzt nicht so ausgelegt, weil ich finde es einfach nur schön und versuche ein bisschen zu variieren, was ich alles am Anfang sage, damit ich nicht jede Folge mit einem Hallo, schön, dass ihr dabei seid, beginne.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es das ist. Das würde das Konzept nur abschwächen. Anton, ich habe eine Frage für dich.
Mhm.
Sie wird dich jetzt eventuell ein bisschen überraschen. Worum ging es denn in der letzten Folge?
Ja, jetzt bin ich richtig vom Hocker gehauen worden.
Ich habe es gesehen.
Da muss ich jetzt lange nachdenken. Nein, Spaß. Ich weiß natürlich ganz genau, worum es in der letzten großartigen Folge von dir, lieber Jakob, ging. In der letzten Folge hast du uns von einem Beef in der Sprachwissenschaft berichtet. Denn in der letzten Folge hast du erzählt, wie es dazu kam, dass ein Wissenschaftler, Everett, mit einer Missionierungsmission in Südamerika seine Reise begann und am Ende richtig krasse Thesen zu einer besonderen Sprache, nämlich zur Sprache Pidaha, aufstellte. Und wie diese Thesen die sprachwissenschaftliche Gemeinschaft erschütterten und zu heißen Kontroversen führten, das könnt ihr nachhören in der letzten Folge.
Anton, wunderbar. Du solltest professioneller Werbesprecher werden.
Also danke, wirklich, danke.
Das ist ja sehr gut.
Ich muss auch zugeben, ich habe mich auch nur ein ganz bisschen vorbereitet auf diese komplett unvorhergesehene Frage.
Woher wusstest du, dass ich dich das frage, Anton?
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ein bisschen Erfahrung. Naja. Auf jeden Fall, Jakob. Gegenfrage, die dich vielleicht auch komplett überwältigt und überrascht. Hast du denn Feedback zu unserer letzten Folge bekommen?
Ja, lieber Anton. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen zu der Folge.
Mhm.
Mr. Chicken schreibt, Daumen hoch, interessante Aspekt der Linguistik. Erinnert mich an Margaret Mead und ihre Forschung. Ihr wurde damals bewusst Unsinn erzählt, ob die Pidaha Everett einfach nicht in ihre Ursprungsthese einweihen wollten. Freue mich über jede neue Folge von euch. Das ist natürlich eine interessante These, also dass die Pidaha vielleicht Everett einfach nicht alles erzählt haben oder
ja,
nicht alles erzählen wollten. Oder
vielleicht
andere Forschungen natürlich
haben.
Auch. Könnte sein. Hashi schreibt, euer Humor war mal wieder on point, gleichwohl wie die Wertschätzung für die unterschiedlichen Sichtweisen zu den Erkenntnissen über die Pidaha-Sprache und Menschen.
Mhm.
Vielen Dank dafür. Simon schreibt, Hammerfolge, gerne noch eine, zwei oder viele weitere Folgen über wissenschaftlichen Beef und linguistische Kontroversen.
Da gibt's auf jeden Fall ein paar.
Da gibt's ein paar. Wir haben noch nie über eine Episode der Sprachwissenschaft gesprochen, die als die sogenannten Linguistic Wars in Annalen eingegangen ist. Kommt vielleicht noch. Zuletzt schreibt Emilia noch, ist das, also sie meint damit, schätze ich mal, den Podcast, etwa auch eine Antwort, auf die Argumentation über die Thesen? Diese Folge war richtig gut. Danke für die neuen Perspektiven und Einblicke in die Linguistik. Also eine Folge zu Farbwörtern und Rekursion wäre natürlich sehr toll. Mhm. Vielen Dank, Emilia.
Ja, vielen Dank euch allen für die großartigen Feedbacks, über die wir uns sehr freuen.
Ganz genau. Und jetzt, lieber Anton, sind wir natürlich schon an dem Punkt, wo es soweit ist, dass ich mich zurücklehne und du uns was erzählst zu einem Thema deiner Wahl.
Ja, so ist es. Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Wir werden uns heute tatsächlich ein Thema anschauen aus der Sprachwissenschaft. Aber Jakob, ich werde dich nicht so leicht loslassen. Du wirst auch ein bisschen mitdenken und mitmachen müssen heute.
Ah, okay. Ich bin gespannt.
Okay, das heutige Thema möchte ich nicht wie immer sonst so mit einem Gedankenexperiment beginnen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Variation in unseren Einstiegen.
Klar, ja.
Sondern ich habe ein Rätsel für dich mitgebracht, Jakob.
Oh.
Keine Angst, Jakob. Das sind keine schwere Rätsel, weil ich habe sie von einer Seite, die du vielleicht kennst, nämlich von Geolino.
Okay, okay, bin gespannt.
Also eine Zeitschrift für Kinder. Also ich denke, dass das alles machbar sein sollte. Bist du denn bereit?
Ja.
Okay. Ich werde dir gleich diese Bilderrätsel, man könnte sie auch Rebusse nennen, zeigen. Und deine Aufgabe ist es, zunächst erstmal für unsere HörerInnen da draußen, die das ja nicht sehen, zu beschreiben, was du siehst und dann zu erraten, was mit diesen Bildfolgen gemeint sein könnte. Bist du bereit?
Ich liebe Rebusse.
Ja, sehr gut. Bereit. Dann habe ich auf jeden Fall einen guten Einstieg für dich vorbereitet. Und here we go. Bildrätsel Nummer 1.
Okay, es ist ein Emoji-Quiz und wir sehen drei Koch-Emojis, dann einen Übelkeits-Emoji und dann einen Emoji von einer Schüssel, einer leeren Schüssel vielleicht, wo wahrscheinlich ein Löffel rausragt, also in der Schüssel drin ist. Und ich habe keinen anderen Hinweis, außer diese fünf Emojis. Oh je. Ich weiß es. Viele Köche verderben den Brei.
Jawohl, sehr gut.
Geht's heute schon wieder um Sprichwörter? Ist denn heute schon Weihnachten?
Moment, wir sind noch nicht fertig, Jakob. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Kommen wir zum Bild Nummer 2.
Okay, also wir sehen einen Wolf, eine Handfläche mit allen fünf Fingern ausgestreckt, dann eine zweite Hand, wo aber nur der Zeigefinger und der Mittelfinger ausgestreckt sind, also wie bei so einem Peace-Zeichen. Und dann sehen wir eine Ziege, also Wolf, Hand, die vielleicht fünf zeigt, dann eine Hand, die Peace-Zeichen oder vielleicht zwei zeigt, und dann Ziege. Also es gibt jetzt nichts mit fünf Wölfen. Ah, der Wolf. Ah, der Wolf und die sieben Geißlein.
Genau, der Wolf.
Jetzt muss ich auch noch rechnen hier.
Sieben jungen Geißlein, genau. Sehr gut.
Okay.
Also kann es ja schon mal nicht um Redewendungen gehen, oder?
Stimmt, ja. Das ist ja jetzt ein Märchen.
Okay, und kommen wir jetzt nochmal zum dritten Rätsel.
Da haben wir das Feuer-Emoji, das ich sehr gerne und oft benutze. Dann haben wir das Emoji mit dem Pfeil nach unten. Und dann haben wir das Fingernägel-Lackier-Emoji, das auch oft benutzt wird, dessen exakte Konnotation ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich sagen. Aber ich schätze mal, hier ist es eher wörtlicher gemeint. Also, Feuer, Pfeil nach unten, lackierte Fingernägel. Also, es gibt ja die Redewendung, für dich halte ich die Hand ins Feuer. Aber das hat jetzt wenig mit lackierten Fingernägeln zu tun.
Was ist, ich gebe dir mal einen Tipp. Ersetze mal das Wort Feuer durch das Verb brennen.
Ah, Okay, es brennt mir unter den Fingernägeln.
Genau,
Okay.
genau. Eine weitere Redewendung. Ja, Jakob, hast du eine Ahnung, worum es heute gehen könnte?
Also, wir haben zwei Redewendungen und einen Titel, der ja aber auch quasi so bekannt ist als halbwegs festes Wortgefüge. Ja, und hier breche ich ab. Ich weiß nicht, worum es geht.
Das ist nicht schlimm. Es geht tatsächlich gar nicht um Bilderrätsel. Es geht auch nicht um die Bedeutung, die hinter diesen Bilderrätseln steckt, sondern Jakob, wir schauen uns jetzt mal die Oberfläche an. Es geht heute tatsächlich um Emojis. Genau.
Sehr schön. Oh, Emojis.
Also es geht um diese kleinen Zeichen, die du uns gerade sehr gut beschrieben hast. Also kleine bildlichen Zeichen, die verschiedene Objekte, Gesichtsausdrücke, Piktogramme wie ein Pfeil nach oben oder unten oder sonstige Symbole abbilden können. Und vor allem in der Online-Kommunikation, wie zum Beispiel bei WhatsApp in den Chats oder bei Telegram in den Chats verwendet werden können oder auch in den Kommentarspalten bei Instagram und Co. zu sehen sind.
Ja.
Emojis sind aus unserem Alltag eigentlich kaum wegzudenken. Sie sind auf unseren Smartphones drauf. Es gibt ganze Tastaturen mit Emojis, von denen man sich bedienen kann. Weißt du, Jakob, wie viele Emojis es aktuell gibt?
Auf der Welt?
Genau.
Da müssen wir unterscheiden, weil es gibt auch verschiedene Emoji-Sätze. Also es gibt von verschiedenen Firmen, schätze ich mal, stellen Emojis für ihre Software bereit. Und Apple hat andere Emojis als Meta und die haben andere als Google und so weiter und so fort. Die haben alle natürlich ein Übelkeits-Emoji und ein Lach-Emoji und ein Herz-Emoji, aber das sind ja andere Emojis. Soll ich das mit einberechnen, wenn ich dir jetzt eine Zahl sage?
Nee, nicht ganz. Ich meine tatsächlich, und wir werden noch mal heute darüber sprechen, die offiziellen Emojis, die überhaupt als Unicode formuliert sind und dann von Apple, Google, Meta und Co. adaptiert werden können für die Devices, für die Geräte, auf denen sie dann angezeigt werden.
Okay, natürlich gibt es eine Unicode-kodierte Anzahl an Emojis. Ja,
Schätz mal.
natürlich. Warum auch nicht? 528.
Weit daneben, Jakob. Es gibt aktuell um die 3.953
Was?
unterschiedliche Emojis und diese
Was?
Liste wird jedes Jahr um ein paar neue Bildchen länger. Das heißt, wir haben damit tatsächlich, ich würde sogar sagen, tagtäglich zu tun. Und Jakob, es gibt immer noch ein gutes Indiz dafür, dass ein bestimmtes Phänomen in der popkulturellen Debatte wirklich angekommen ist. Und das ist bei Emojis auch so, nämlich es gibt über Emojis einen ganzen Film. Vielleicht hast du schon mal gehört und gesehen, dass es einen Zeichentrickfilm gibt aus dem Jahre 2017, in dem es um Emojis geht.
Nein.
Den
Das
gibt's.
habe ich nicht
Den
mitbekommen.
gibt's. Den habe ich in der Vorbereitung der heutigen Folge mir nicht angeschaut, aber den gibt's zumindest. Was sind jetzt aber eigentlich Emojis? Wie sind Emojis eigentlich entstanden? Welche Funktionen haben Emojis in unserer Kommunikation? Und eine sehr interessante Frage: Können wir ausschließlich mit Emojis kommunizieren, als wäre es eine eigene Sprache? Das sind alles sehr interessante Fragen, mit denen sich auch die Sprachwissenschaft beschäftigt. Und wir wollen uns heute auf eine Reise begeben, in der wir versuchen, diese Fragen zu klären.
Sehr schön. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Sehr gut. Das ist die Motivation, die ich brauche. Gut, dann fangen wir zunächst mal an mit der Geschichte der Emojis. Denn man kann festhalten, dass es schon sehr lange sogenannte typografische Spielereien gibt, in denen man zum Beispiel aus einem Doppelpunkt und einer Klammer ein Gesicht abgebildet hat. Das findet man schon in bestimmten typografischen Werken, auch im 18. Jahrhundert wieder. Das O-Smiley, also sozusagen das erste weit verbreitete Smiley der Welt, hat ein Werbegrafiker erfunden, Harvey Ball, im Jahre 1963. Er hat im Rahmen einer Werbekampagne einfach das Gesicht genommen, was wir heute als Smiley bezeichnen würden. Also ein gelbes Gesicht mit zwei Punkten in der Mitte und einem gebogenen Strich in der Mitte der Abbildung als Zeichen für den Mund. Ein Smiley, ein lächelndes, ja, kleines, ja, gelbes Gesicht.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Und dieser Smiley verbreitete sich dann rasant, vor allem in den 80er Jahren, zu einem Phänomen der westlichen Popkultur. Es gab dann Pins, es gab verschiedene Bilder, das wurde verkauft. Es war ein Phänomen. Mit der Entwicklung der Computertechnik und dann der Ausbreitung der ersten frühen Computer kam dann der analoge Smiley auch in die digitale Welt. So entstanden nämlich die sogenannten Emoticons, die aus Satzzeichen und Sonderzeichen zusammengesetzt werden und um 90 Grad gedrehte Gesichtsausdrücke abbilden. Ich finde es an dieser Stelle auch schon interessant zu betonen, dass der Informatikprofessor Scott E. Fallmann diese Zeichenfolgen nicht ohne Grund damals vorgeschlagen hat. Er schlug nämlich in den 80er, 70er Jahren, so um den Dreh ungefähr, vor, mit solchen Emoticons, mit solchen Zeichenkombinationen in einem Online-Forum der Universität kenntlich zu machen, was ernst gemeint ist und was als Witz zu verstehen ist. Das heißt, schon am Anfang der Entwicklung dieser Emoticons gab es eine Funktion.
Ja, und zwar ja irgendwie auch gewollt. Also es hat sich nicht herausgebildet, sondern direkt.
Genau.
Ja.
Der richtige Durchbruch für die heutigen Emojis und das, was wir heute als Emoji bezeichnen, kam aber erst Ende der 90er Jahren und ist in Japan entstanden. Dort entwickelte Shigetaka Kurita im Rahmen eines japanischen Mobilfunkprojektes die ersten Vorläufer unserer heutigen Emojis, die damals noch einfarbig und auch sehr klein in der Größe waren, aber schon vergleichbar mit unseren Emojis, also sprich diese kleinen Bildchen, die wir dann auch heute sehen. Der Name Emoji kommt auch aus dem Japanischen und heißt übersetzt Bildschriftzeichen.
Also das ist Zufall, dass es ähnlich klingt mit wie Englisch Emotion oder Deutsch Emotion.
Genau, Jakob. Also bei dem Wort Emoji ist es tatsächlich ein Zufall, dass es nach Emotion klingt. Bei Emoticons ist es ein bisschen anders, dazu komme ich gleich noch. Aber bevor ich dazu komme, nochmal kurz zu der Geschichte. Nämlich, es dauerte natürlich dann auch noch ein paar Jahrzehnte, bis die Emojis wirklich in der breiten Öffentlichkeit angekommen sind. Die größte Verbreitung der Emojis begann erst nach 2010 aus vor allem zwei Gründen. Zum einen, weil die Smartphones in der Öffentlichkeit Verbreitung fanden und zum anderen, weil Emojis im Jahre 2010 in den Unicode-Standard aufgenommen worden sind. Unicode ist eine Organisation, eine weltweit agierende Organisation, deren Hauptziel es ist, möglichst viele verschiedene Schriftsysteme der Welt elektronisch zu speichern, um sie dann auf allen elektronischen Geräten richtig darzustellen. Und weil nicht jedes Alphabet der Welt so aussieht wie unser Alphabet oder ein Alphabet mit lateinischen Buchstaben, so ist es natürlich dann auch wichtig, dass eine Organisation diese Koordination auch übernimmt. Und bei den Emojis ist es genauso. Das sind Symbole, die nicht wie klassische Buchstaben aussehen und für die digitale Welt müssen sie somit auch, ich sag jetzt mal, laienhaft kodiert werden, aufgezeichnet, aufgeschrieben werden. Und seit der Aufnahme der Emojis in den Unicode oder in den Unicode-Standard kamen dann immer wieder neue Smileys, neue Gesichter, neue Objekte dazu, die dann auch von verschiedenen Firmen wie Apple, Google oder auch Meta in ihre eigenen Systeme implementiert werden. Das merkt man immer dann, wenn es ein Update gibt von Android oder von iOS, kann es dann sein, dass auch neue Emojis kommen und diese neuen Emojis kommen dann immer, wenn der Unicode neue Emojis präsentiert hat.
Ja, ich kann mich da an früher erinnern, da habe ich manchmal Nachrichten bekommen mit Smileys und die konnten mir dann nicht angezeigt werden, weil ich das Update noch nicht hatte.
Genau.
Das waren dann irgendwelche Emojis. So, ja, ich weiß nicht, was du damit meinst, weil ich das Emoji nicht sehen kann.
Also erstes Indiz dafür, dass Emojis schon irgendwie wichtig sind für diese Art der Kommunikation. Okay, ein letzter Punkt zu der Geschichte. Mhm. Ein besonderes Heranwachsen der Bibliothek mit verschiedenen Emojis kam vor allem seit 2015 zustande, weil Unicode ab dieser Zeit vor allem Wert auf Diversität gelegt hat und somit dann zum Beispiel zu den bereits bestehenden Gesichtsausdrücken und bestehenden Personen, kleinen Männchen, die dort gezeigt worden sind, Abbildungen von Personen verschiedener Hautfarbe dazu kamen. Später folgten dann auch geschlechtsneutrale Paare, kulturell vielfältige Symbole, um die gesellschaftliche Vielfalt besser abzubilden. Nun ja, das ist die kleine Geschichte und sowohl dir, lieber Jakob, ist es schon aufgefallen, aber ich denke auch ein paar unseren großartigen HörerInnen ist es aufgefallen, dass ich gerade nicht ganz konsistent darin war, wie ich meine Begriffe verwendet habe. Ich habe nämlich sowohl von Emojis gesprochen, am Anfang sprach ich von Smileys und zwischendurch haben wir ja auch kurz von Emoticons gesprochen. Wo sind da die Unterschiede?
Sehr gut, sehr gut. Erstmal Begriffe definieren.
Genau. Smileys sind diese klassischen gelbe Gesichter mit zwei Punkten als Augen und einem breiten Grinsen im Gesicht. Das ist vor allem, wie ich gesagt habe, in der Popkultur verbreitet. Das gibt's als Werbeprodukte zu kaufen. Im Gegensatz zu späteren Symbolen, über die wir gleich sprechen werden, bilden Smileys keinen umfassenden Zeichensatz, sondern sind nur auf ganz bestimmte mögliche Gesichtsausdrücke beschränkt. Trauriges Gesicht, lächelndes Gesicht, so etwas. Also immer ein Gesicht. Ein gelbes Gesicht. Emoticons dagegen bestehen aus Satzzeichen, Sonderzeichen und Buchstaben einer Standardtastatur. Also zum Beispiel Doppelpunkt D oder Doppelpunkt Klammer auf. Ihr wesentliches Merkmal ist vor allem ihre Modularität. Die einzelnen Tastaturzeichen können variabel miteinander kombiniert werden, um unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu erzeugen. Deswegen kamen die auch vor allem in Web 1.0, weil diese Möglichkeiten waren ja schon da gegeben, dass man eine Doppelpunkt D ein Lächeln darstellt.
Ja, an alle, die sich erinnern, in ICQ hat man damit Smileys gemacht.
Du sagst es, Jakob, du sagst es. Und nochmal ein Beispiel zu der Modularität. Also, was meine ich damit? Ich meine damit, dass man zum Beispiel mit Doppelpunkt Klammer zu ein Lächeln darstellen kann. Aber man kann zum Beispiel mit Doppelpunkt und mehreren Klammern hintereinander ein verstärktes Lächeln darstellen. Also jede Klammer, die dazukommt, symbolisiert eine größere, noch größere Freude. So, und im Gegensatz zu diesen Textzeichen oder aus Textzeichen zusammengesetzten Emoticons sind Emojis reine Bildzeichen bzw. Grafik-Icons. Sie werden als komplexe Einheiten in den Text eingefügt, als Bildchen, und sind, bis auf die Varianten wie zum Beispiel Hautfarbe und so weiter, nicht weiter modifizierbar. Also sprich, wenn du ein Emoji verschicken möchtest, wo du noch größere Freude empfindest als das Standard-Emoji mit dem lächelnden Gesicht, dann musst du ein anderes Emoji wählen. Es sind also Bildchen, die wir in den Messenger-Diensten als eine weitere Tastatur angezeigt bekommen und auch in den Text einfügen können. Diese kleine Begriffsherkunft und Geschichte der Emojis hat gezeigt, dass sie sehr eng an die Entwicklung der Online-Kommunikation geknüpft sind. Man sagt dazu auch Computer-Mediated Communication. Online-Kommunikation, nur jetzt als ein kleiner Exkurs, ist eine besondere Form der menschlichen Kommunikation, die sich von der herkömmlichen schriftsprachlichen Kommunikation, wie zum Beispiel ein Brief, und natürlich auch von der realweltlichen Face-to-Face-Kommunikation unterscheidet.
Ja.
In der Sprachwissenschaft gibt es verschiedene Betrachtungsweisen und Merkmalslisten für gesprochene und geschriebene Sprache, mit denen wir uns sicherlich irgendwann einmal in einer extra dafür dezidierten Folge beschäftigen werden.
Sehr gut.
Aber für uns heute wichtig ist festzuhalten, dass man natürlich die Sprache bzw. die Verwendung der Sprache nicht nur danach unterscheiden kann, dass die mündliche Kommunikation gesprochen ist und die schriftliche geschrieben. Mhm. Es geht nämlich auch noch etwas darüber hinaus, womit sich die Linguisten Peter Koch und Wulf Österreicher beschäftigt haben und auf dieser Basis ein Nähe-Distanz-Modell entwickelt haben. Darauf gehen wir jetzt nochmal ganz kurz grob ein.
Ja.
Mit diesem Modell wird nämlich angenommen, dass man in der Kommunikation zwischen Medien und der Konzeption einer Nachricht unterscheiden muss. Also bei dem Medium geht es um die physikalische Realisierungsform einer Äußerung. Also produziere ich Laute, das ist das Phonische, oder ist meine Nachricht grafisch kodiert, also visuell geschrieben? Also ein Face-to-Face-Gespräch zwischen Beziehungspersonen oder ein Liebesbrief. In beiden Fällen habe ich eine sehr nahe Kommunikation mit einem liebenden Menschen, aber ich kann das auf zwei verschiedene Realisierungsformen verwirklichen.
Ja.
Aber die Sprachverwendung kann sich auch bezüglich der Konzeption unterscheiden. Mit Konzeption meinen wir dabei den Duktus bzw. den Stil einer Äußerung. Koch-Österreicher sprechen dabei von Sprache der Nähe und der Sprache der Distanz. In beiden Fällen, also in der schriftlichen, aber auch in der gesprochenen Kommunikation, kommt sowohl Sprache der Nähe als auch Sprache der Distanz auf jeden Fall vor. Zum Beispiel, wenn ich einen Brief schreibe, dann kann ich einen sehr liebevollen, sehr netten, sehr freundlichen Brief mit Sprache der Nähe verschriftlichen, der an eine gute Freundin, einen guten Freund geschickt wird. Ich kann aber auch die Sprache der Distanz wählen, die sehr unpersönlich ist, wenn ich einen Amtsbrief zum Beispiel verfasse oder an eine Behörde ein Schriftstück erstelle. Beide Formen sind schriftlich, aber ganz anders in der Sprache.
Ja.
Jetzt kommen wir zu der Online-Kommunikation. In der Regel handelt es sich bei der Online-Kommunikation, wie zum Beispiel so Chatverläufe bei WhatsApp, um schriftliche Kommunikation. Aber nichtsdestoweniger ist es bei WhatsApp vor allem die Sprache der Nähe, die dort kommuniziert wird. Unsere Chatverläufe sind mit unseren Freunden, mit unseren Beziehungspersonen und sind eigentlich so nah, wie wir auch face-to-face miteinander wären, bloß dass es halt verschriftlicht ist. Außerdem zeigt die Online-Kommunikation bestimmte Merkmale der Face-to-Face-Kommunikation, wie zum Beispiel die Sequenzialität, also dass die Äußerungen sich sequenziell aufeinander beziehen, wobei jede einzelne Nachricht nacheinander zusammen zu einem größeren Sinn führt. Bestmöglich ist unsere Online-Kommunikation auch dialogisch, also dass es nicht nur eine Einwegkommunikation ist mit sehr vielen Nachrichten von einer Person an die andere, wo nichts entgegenkommt. In der Regel ist das tatsächlich nicht so. Und ein weiteres Element ist vor allem die Synchronizität, also diese Gleichzeitigkeit der Unterhaltung. Natürlich ist es bei dem Online-Medium des Chats nur eine Quasi-Synchronizität, weil wir natürlich nicht simultan reagieren. Wenn wir face-to-face miteinander sprechen, dann reagieren wir sofort. Aber nichtsdestoweniger ist es was anderes, als wenn ich zum Beispiel einen Brief verschicke und der erstmal Tage Abstand hat vom Geschriebenen zum Gelesenen.
Ja,
eigentlich ist das schon so gedacht bei den Chats, dass man die Nachricht sofort nach dem Abschicken lesen kann.
Instant Message.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es aber auch wichtige Unterschiede zu der echten Face-to-Face-Kommunikation. Sie ist zum Beispiel nicht flüchtig, sondern sie ist ja verschriftlich, sie ist fixiert. Man kann auch eine Woche später in den Chatverlauf gehen und gucken, wann wollten wir uns nochmal treffen? Außerdem ist sie im Prinzip immer visuell vermittelt, weil unsere Beiträge oft wie so Postings auf einer Seefläche nacheinander erscheinen. Also wir können auch dann wie so eine Art Fläche sehen mit verschiedenen zeitlich aufeinanderbezogenen Nachrichten. Das ist natürlich in der echten Kommunikation auch nicht so. Das passiert im Hier und Jetzt.
Ja, ja, und ist nicht visuell.
Und ein wichtiges Merkmal der modernen Online-Kommunikation ist, dass das multimodal ist. Wir können geschriebene Nachrichten abschicken, wir können eine Audionachricht schicken, die teilweise 12 Minuten hat. Wir können GIFs verschicken, wir können Bilder verschicken, also verschiedene Modalitäten können dort in einem Chat geschickt werden.
Ja.
Und einen wichtigen Unterschied zur echten realweltlichen Kommunikation haben wir vergessen. Wie zum Beispiel bestimmte nonverbale Signale oder auch Intonation, die eine wichtige Informationsquelle für die Interpretation unserer Nachrichten bietet. Sicherlich kennen wir alle dieses eine Beispiel, wo wir eine WhatsApp-Nachricht von einer Person, einer guten Freundin oder so viel böser gelesen haben, als sie eigentlich war. Wir haben gleich schon der Person vielleicht passiv-aggressives Verhalten unterstellt, obwohl diese Nachricht gar nicht so intendiert war, sondern das ist einfach nur entstanden, weil wir das Geschriebene so gelesen haben.
Also es gibt ja zwei Lager bei solchen Nachrichten. Es gibt die Leute, die versuchen, die Rechtschreibung anzuwenden, halbwegs, also auch vielleicht ein bisschen lockerer, aber schon anwenden. Und dann gibt es die Leute, die das nicht machen. Und die Leute, die das machen, da gibt es quasi noch mal ein Lager. Die sind quasi noch mehr Hardliner. Die setzen einen Punkt nach jeder, am Ende einer jeden Nachricht. Und das ist ganz normal. Also die schreiben sowas wie ja, Punkt, nein, Punkt. Und dann kann man das ja nur falsch verstehen. Also nur vielleicht an alle da draußen, die Nachricht, es wird ja visuell schon gezeigt auf der Oberfläche, dass diese Nachricht zu Ende ist. Wir brauchen den Punkt nicht. Der Punkt ist ja das visuelle Zeichen in einem Text, dass diese Sinneinheit jetzt zu Ende ist. Dafür haben wir ja schon die andere Darstellung. Das heißt, der Punkt übernimmt in Chats eine ganz andere Aufgabe. Und dass da dann zu Problemen führt, wenn Leute die Rechtschreibung versuchen, in Chats anzuwenden.
Also ich würde sagen, es kann zu Problemen führen und es kann natürlich auch auf den Punkt verzichtet werden. Ist ja alles eine Frage der Variation innerhalb der Online-Kommunikation.
Sehr richtig.
Aber du sprichst auf jeden Fall eine sehr gute Sache an, bei der jetzt unsere Emojis wieder ins Spiel kommen. Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Darstellung der Nähe in Chat-Kommunikation, wie zum Beispiel Wiederholung von Buchstaben, um irgendwie eine Betonung darzustellen, wie zum Beispiel süß mit sehr vielen Üs in der Mitte.
Hey!
Oder wenn ich, genau, hey! Oder wenn ich alles groß schreibe als Ersatz fürs Schreien, du hast schon wieder die Mülltüte vergessen! Ausrufezeichen.
Sounds familiar.
Sind Emojis ein Phänomen, das genuin auf die Online-Kommunikation zurückgeht und in keiner anderen Kommunikationsart ursprünglich vorkam, also sowohl im schriftlichen Bereich als auch in der Mündlichkeit. Sie sind primär dafür da, um die durch die Schriftlichkeit bedingten Lücken einer lockeren Face-to-Face-Kommunikation, zum Beispiel an nonverbalen Hinweisen, zu schließen, können aber auch noch viel, viel mehr. Und hier sind wir schon an dem Punkt der Funktionen der Emojis angekommen. In der angloamerikanischen, aber auch in der deutschsprachigen Sprachwissenschaft gibt es verschiedene Typologien und Listen an Funktionen, die Emojis in der Online-Kommunikation erfüllen können. Wir werden uns heute auch nicht mit allen möglichen Funktionssystemen auseinandersetzen können. Ich empfehle aber an dieser Stelle, also an alle Wissbegierigen, die unbedingt diese Funktionen nachlesen möchten, das Buch Handeln mit Emojis, Grundriss einer Linguistik kleiner Bildzeichen in der WhatsApp-Kommunikation von Michael Beiswanger und Stefan Pappert. Sie haben nicht nur ein eigenes Funktionsmodell des Emoji-Einsatzes aufgestellt, sondern in den ersten Kapiteln geben sie auch einen sehr kompakten, aber trotzdem tiefgehenden Forschungsüberblick über verschiedene Funktionen des Emoji-Einsatzes. Diese Buchempfehlung kommt natürlich auch in die Shownotes rein. Genauso übrigens wie alle anderen Quellen, die ich hier verwende. Und das am Anfang gezeigte Rätsel an Jakob, damit ihr auch mitraten könnt.
Sehr gut.
Was ich stattdessen jetzt machen möchte, ist, dass ich dir und euch da draußen einfach verschiedene Funktionen exemplarisch nenne, um die Vielfalt des Einsatzes der Emojis in der Online-Kommunikation einfach aufzuzeigen. Dafür werde ich mich vor allem zu 99% bei der Übersicht dieser Funktion auf eine Merkmalsliste von Stefan Pappert aus dem Jahre 2017 beziehen, die ich natürlich auch in die Shownotes packe. Aber wichtig zu sagen ist, dass diese Liste nicht exhaustiv ist. Also es sind nicht alle möglichen Funktionen, alle denkbaren Funktionen des Emoji-Einsatzes dort abgebildet. Mhm. Und die Forschungsliteratur diskutiert da auch an verschiedenen Stellen, ob es nicht vielleicht diese oder jene Funktion noch gibt. Das soll nochmal gesagt werden. Außerdem bin ich Pragmatiker, sprich, ich werde mich vor allem auf die pragmatischen Funktionen beziehen. Hier und da wird aber auch sichtbar, dass es vielleicht auch nicht ganz pragmatisch ist. Okay, fangen wir an. Eine sehr häufig diskutierte Funktion von Emojis ist die Markierung des situativen Kontextes einer Interaktion, meist als informell oder privat. Also meistens nutzen wir Emojis einfach in einer lockeren Unterhaltung mit unseren FreundInnen. Und das unterstreichen wir dadurch, dass wir in so einem Chatverlauf Emojis nutzen. Hm. Sicherlich ist es bei vielen von euch und uns auch so, dass wir in wichtigen Arbeitsmails keine Emojis hinterher schicken. Vielleicht ist es einmal ein Smiley oder so, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht.
Auch hier gibt es ja aber zwei Lager von Menschen. Also Menschen, die eher viele Emojis verwenden in privaten Chats und Leute, die sehr sparsam nur Emojis verwenden.
Genau, genau. Auf jeden Fall ist das so. Das bedeutet nicht, wenn es diese Funktion gibt für die Emojis, dass alle Menschen das immer umsetzen, sondern man kann immer wieder in verschiedenen Nachrichten Emojis zu diesem Zweck einsetzen, um zum Beispiel die Nähe im Verhältnis mit der Person, mit der gerade man schreibt, darzustellen.
Anton, würdest du sagen, nutzt du eher viele Emojis oder eher wenig Emojis in deinen privaten Chats?
Ich bin ein Emoji-Mensch. Durch und durch. Ohne Emojis kann ich nicht.
Würde ich aus Erfahrung mit dir auch sagen.
Aber ich muss auch gestehen, mein Emoji-Einsatz hat abgenommen, weil ich sehr häufig meine Nachrichten diktiere. Also nicht Sprachnachricht aufnehme, sondern es gibt so einen Knopf auf meiner Tastatur, auf den ich einfach drücke und dann diktiere ich meine Nachricht und mein Handy macht dann alles für mich. Also es erkennt meine Stimme, es schreibt in Buchstaben auf, was ich gerade sage. Es macht sogar Punkte und setzt Kommatas, meistens richtig, aber nicht immer. Also da erkennt man immer, dass ich gerade was diktiert habe, wenn die Kommatas falsch sind und wenn ganz wenige Emojis irgendwo sind. Das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, ich spreche und tippe nicht.
Kann man Emojis nicht diktieren? Also könntest du jetzt nicht sagen, Croissant-Emoji, Vollmond-Emoji, irgendwas?
Du wirst es nicht glauben, man kann's. Das ist tatsächlich so, ist aber extrem umständlich.
Okay, ich verstehe.
Also da müsstest du ja sowas diktieren wie, ich bin um 18 Uhr dann da, lächelndes Emoji, Punkt. Dann bis später, Hand-Emoji zum Gruß oder irgendwie so. Also, da muss ich erstmal überlegen, wie sind diese ganzen Emojis.
Zum Gruß.
Eben, da müsste ich erstmal überlegen, wie sage ich das, um dieses Emoji zu beschreiben, was ich gerade tippen möchte. Naja, auf jeden Fall. Funktion Nummer 2, was auch so ein bisschen zusammenhängt mit dem, was wir gerade gesagt haben. Mit Emojis kann man Wohlwollen oder soziale Nähe signalisieren und haben somit eine beziehungsgestaltende Funktion. Also zum Beispiel, wenn ich Herzen im Chat verschicke, dann möchte ich damit meistens kommunizieren, dass ich die Person mag, dass ich die lieb habe. Oder es gibt auch bestimmte Insider-Emojis bei Menschen, die zum Beispiel für Beziehung der Person stehen oder sich einfach etabliert haben und wie so ein Insider-Gag einfach sind. Also ich kenne das zum Beispiel so, dass einige Menschen einen Clown als so ein Inside-Gag haben für irgendeine Situation, die gerade einfach kurios oder komplett komisch ist und sie sich dann einfach Clown schicken und damit ist eigentlich ja alles gesagt. Oder was auch noch möglich ist, sind Tier-Emojis als Kosenamen, was natürlich auch eine beziehungsgestaltende Funktion dann hat.
Ja.
Eine ganz, ganz wichtige Funktion, die schon zu Beginn der Entwicklung von Emoticons intendiert war, jetzt müsst ihr euch erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, wird als Modalisierung bezeichnet. Also Emojis fungieren als Schlüssel, um anzuzeigen, wie eine Äußerung eigentlich gemeint ist. Ganz wichtig und zentral sind hier vor allem die lachenden Emojis als Signal für Ironie oder für Scherz. Man kann natürlich aber auch Wut oder andere Emotionen angeben, um aufzuzeigen, wie eine geschriebene Nachricht davor oder danach gemeint ist. In diesem Zusammenhang kann man auch feststellen, dass Emojis dazu genutzt werden, um Folgen zum Beispiel von einer formulierten Kritik oder Bitte oder Forderungen abzufedern. Wenn ich zum Beispiel nach einer konstruktiven Kritik ein freundliches Lächeln schicke, schwäche ich sozusagen diese konstruktive formulierte Kritik auch ein bisschen ab und versuche, unser beidseitiges Gesicht zu wahren.
Ja.
Oder wenn ich nach einem Lob einen Daumen nach oben noch schicke oder ein Bizeps-Smiley hinterher schicke, um Ausdruck für Stärke zu zeigen. Wir schaffen das.
Ja.
Also mit Emojis wird angezeigt, welche Absicht die Person, die schreibende Person, mit dieser Nachricht eigentlich verfolgte. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion von Emojis, also diese Modalisierung. Außerdem, man kann mit Emojis gänzlich auf eine Nachricht verzichten und mit Emojis allein emotionale Bewertung zu einem Sachverhalt abgeben. Das ist die Kommentierungsfunktion. Wenn ich zum Beispiel auf einen Vorschlag eine ganze Reihe an wütenden Emojis bekomme, brauche ich eigentlich nicht viel, um zu verstehen, dass mein Vorschlag nicht so gut war. Oder zum Beispiel ein Daumen nach unten, was sofort auch klar verständlich ist als Symbol. Das geht hier nicht.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, Jakob, dass manche Menschen sehr viele Punkte in WhatsApp-Nachrichten darstellen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Emojis können übrigens auch diese Funktion übernehmen. Das nennt man Strukturierungsfunktion, also die Strukturierung einer Nachricht. Man kann nämlich nicht nur in WhatsApp oder anderen Chatdiensten Nachrichten damit strukturieren, dass man nach jedem Satz die Nachricht abschickt und die Person, die dann Nachrichten bekommt, hintereinander 18 ungelesene Nachrichten von einer Person hat und sich wundert, was ist da passiert, sondern man kann einen großen, langen Text schreiben und gänzlich auf Punkte verzichten, aber nach jedem Satz folgt erstmal ein Smiley oder ein anderes Objekt, ein Emoji. Und somit wird auch dieser sehr dann schwer zu lesende Text sehr gut strukturiert.
Ja, ich möchte vielleicht dem Rat der deutschen Rechtschreibung hier zwei Regeln für Chats vorschlagen. Und zwar ist die erste, am Ende einer Nachricht, also an das absolute Ende einer Nachricht, kommt nie ein Punkt. In der Nachricht, selbst wenn man mehrere Sätze hat, wenn es eine lange Nachricht ist, dass man da einen Punkt setzt, habe ich ja nichts dagegen. Und die zweite Regel ist, niemals Punkt und Emoji, sondern nur eins von beiden. Es geht nur eins von beiden. Man kann nicht beides machen.
Ich liebe, was für starke Meinungen du bezüglich Emoji-Gebrauch hast.
Ja, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Die sind da, aber du aktivierst die gerade.
Ja, ich aktiviere gerade deine Vorlieben, ich merk's. Aber Jakob, das Tolle an der ganzen Sache ist, wir sind ja Sprachwissenschaftler. Wir beschreiben.
Stimmt.
Aber wir setzen ja keine Regeln in Kraft. Und auch Rat der deutschen Rechtschreibung agiert ja nicht in der privaten Online-Kommunikation. Ihr könnt schreiben, wie ihr wollt, meine Lieben.
Oh mein Gott, ja, ja, bitte. Also, ich spreche gerade als Privatperson und das ist auch als Witz zu verstehen. Das ist nicht mein Wunsch, eine Chat-Rechtschreibung zu etablieren oder zu normieren. Bitte schreibt, wie ihr Sehr wollt gut. Und eventuell werdet ihr dann eben von mir gejudged.
Das
Nein,
ist in Ordnung.
Auch das nicht.
Letzte Funktion, die ich heute noch ansprechen möchte, ist, manche Menschen nutzen Emojis als gänzlichen Ersatz für Wörter. Also in einem laufenden Text fehlt dann das Wort für Baum, sondern da ist einfach ein Symbol vom Baum als Emoji eingefügt.
Verbieten.
Ich habe eine Hypothese, wie das entstanden sein könnte, nämlich es gab irgendwann mal, ich weiß aber nicht mehr wo genau, in welchem Messenger-Dienst, die Funktion, dass wenn man eine Nachricht getippt hat und anschließend Emojis aktiviert auf der Tastatur, dass dann die Wörter, die als Emojis vorhanden sind, unterstrichen waren und man dann drauf tippt und dann wird das Wort entfernt und das bildliche Zeichen dafür eingefügt. Und
ja.
das, glaube ich, ist einer der Gründe, warum dann die Menschen dann so ausprobierten und verschiedene Wörter komplett ersetzten.
Mhm. Mir ist aufgefallen, dass ich das auch mache. Habe ich gerade gesagt, dass man das verbieten soll?
Ja, hast du.
Aber im Fließtext mache ich es nicht. Aber mein Handy schlägt mir auch die Emojis vor bei Einzelworten. Also wenn jetzt in einer Nachricht nur Baum stehen würde, dann würde mir mein Handy einen Baum vorschlagen. Und ich schreibe ganz oft als Reaktion Hammer. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich einfach nur noch einen Hammer-Emoji zu verschicken. Also bei Menschen, die das schon öfter mitbekommen haben, dass ich Hammer als Reaktion für super oder schön oder toll oder gut schreibe. Also wenn man irgendwas ausmacht, also nicht als Lob, nicht als echtes Lob, sondern natürlich nur, oh Gott, ich oute mich hier. Ich werde ganz rot. wenn ich was ausmache mit anderen Leuten und dann klappt es und dann schicke ich einen Hammer.
Dahinter verbergen sich, ich denke, zwei verschiedene Motive der Menschen. Zum einen, weil man Emojis zu ästhetischen Zwecken schicken kann. Zum Beispiel, wenn man mit Blümchen oder mit Sonnenscheinchen irgendwie seine Nachricht halt noch ästhetisch aufwertet, indem man halt Bildchen hinzufügt. Oder weil man zum Beispiel einfach Emojis auf eine spielerische und kreative Art nutzt. Zum Beispiel dein Hammer als Bild, was du abschickst. Und so ein bisschen auch, wie wir am Anfang mit unserem Bilderrätsel gesehen haben. Da wurden ja auch Emojis einfach eingesetzt, um solche Redewendungen oder Namen eines Märchens zu verschriftlichen. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Okay, wir haben jetzt mit dieser Liste gesehen, dass Emojis wirklich zu sehr vielseitigen Zwecken eingesetzt werden können. Sie sind also nicht einfach nur Deko im Chat, sondern können auch ganz wichtige Funktionen der Kommunikation übernehmen und zum Beispiel uns helfen, eine Nachricht richtig zu interpretieren, richtig zu verstehen. Was würdest du sagen, Jakob? Was ist die von dir am meisten verwendete Funktion, wenn du Emojis nutzt?
Ich würde sagen, schon tatsächlich einfach zur Wiedergabe meiner Emotionen, also zur Wiedergabe meines Gesichtsausdruckes, zur Wiedergabe von so paralinguistischen Zeichen. Und ich benutze sie auch zum Strukturieren, definitiv, von längeren Nachrichten. Ja, und ich ersetze, also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, tue ich.
Also ich denke, bei mir ist es auch. Ich erkenne mich sehr viel in verschiedenen Funktionen, mit denen man Emojis nutzen kann. Also ich glaube, ich bin nicht irgendwie jemand, der nur zur Modalisierung Emojis schickt, sondern manchmal ist das einfach nur Kreativität. Manchmal ist es, um Emotionen komplett darzustellen oder auch einfach Nähe zu symbolisieren, darzustellen zur Person, mit denen ich gerade schreibe.
Aber ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall dann beide Leute, die viele Emojis verwenden.
Ich denke schon. Also ich würde es zumindest in deiner Kommunikation gegenüber mir das schon so sehen, ja.
Wir haben dieses neue Mittel angenommen.
Eine großartige Überleitung. Ich möchte jetzt noch mal zum Schluss, also wir haben noch zwei Punkte vor uns, die ich mit euch besprechen möchte. Und zum Schluss möchte ich noch mal auf einen Bereich eingehen, der spannend ist, nämlich Emojis und Sprachwissenschaft. Wir haben uns nämlich gerade nur einen Aspekt der Untersuchungen der Sprachwissenschaft in Bezug auf die Emojis angeschaut, nämlich die Funktionen. Aber es sind auch viele andere interessante Forschungsfragen da, die auch von der Sprachwissenschaft angegangen werden. Ich kann natürlich jetzt nicht alle verschiedenen Fragen hier darstellen und wie die Forschung versucht, die anzugehen, darstellen. Aber ich möchte zwei Beispiele geben. Zum einen möchte ich auf die Studie von Monika Riordan eingehen aus dem Jahre 2017, in der untersucht wurde, ob die Nicht-Gesichts-Emojis, also alle Emojis, die Objekte darstellen, wie zum Beispiel eine Aubergine oder eine Trophäe oder Schlüssel, zur Kommunikation von Affekten und Emotionen in Textnachrichten beitragen. Weil es liegt ja natürlich irgendwie nahe auf der Hand, dass wenn ich ein Herz oder ein lächelndes Smiley abschicke, dass es natürlich eine positive Emotion auch irgendwie vermittelt. Aber wie sieht es eigentlich aus mit solchen Nicht-Gesichts-Emojis?
Aha, okay.
Es wurde in zwei Experimenten untersucht, wie Nachrichten mit und ohne solche Emojis von Probandinnen wahrgenommen werden, in Hinblick auf spezifische Emotionen. Und die wichtigste Erkenntnis dieser Studie ist, dass auch die Nicht-Gesichts-Emojis einen primären positiven Affekt und vor allem hier ganz spezifisch Freude bei den Lesenden dieser Nachrichten vermittelten.
Aha.
Das heißt, Nachrichten mit Objekt-Emojis wurden signifikant häufiger als freudig wahrgenommen als Nachrichten ohne diese Emojis.
Mhm.
Diese Studie ist also ein tolles Beispiel, wie interessant die Untersuchung psychologischer Aspekte des Emojis-Einsatzes sein kann.
Mhm.
Aber man kann natürlich nicht nur experimentell mit Emojis arbeiten, sondern viel häufiger arbeitet man mit Korpusdaten, also Sammlungen von zum Beispiel WhatsApp-Chat-Verläufen, bei denen man zum Beispiel dann die Häufigkeiten der Verwendung von bestimmten Emojis untersucht und auch vor allem dann die Kontexte, also Nachrichten vorher und danach, sich anschaut, in denen diese Emojis verwendet werden.
Mhm.
Und eine Untersuchung, die auf diese korpusanalytische Art und Weise gearbeitet hat, ist die Studie von Beat Siebenhaar aus dem Jahre 2018.
Aha!
In dieser Studie stand vor allem die Frage im Raum, wie soziale Faktoren wie Alter auf die Verwendung von Emojis sich auswirkt. Und dafür wurde in dieser Studie auf die Daten von Menschen aus der Schweiz und auf die Daten der Menschen aus Deutschland geschaut. Also diese Menschen haben WhatsApp-Verläufe eingeschickt in so eine riesige große Datenbank und danach hat man diese riesige Menge an WhatsApp-Nachrichten genauer angeschaut. Man hat nämlich untersucht, ob die durchschnittliche Anzahl an Emojis pro Sprechblase sowie pro Wort nach verschiedenen Altersgruppen differenziert werden kann und ob es dort Veränderungen gibt, wenn zum Beispiel Jüngere mit älteren Probandinnen oder Jüngere mit älteren SprecherInnen, SchreiberInnen verglichen werden. Weil häufig geht man ja irgendwie automatisch davon aus, dass neuere Medien und somit auch neuere Verwendungsweisen von diesen Medien, vor allem von jüngeren Personen, leichter erlernt werden und somit dann auch häufiger vorkommen. Also sprich, alle junge Menschen nutzen Smartphones, also ist es wahrscheinlich auch so, dass sie bei WhatsApp eher mit Emojis arbeiten, weil das irgendwie dazugehört. In dieser Studie konnte das aber nur für die schweizerische Kohorte nachgewiesen werden. Also dort konnte man tatsächlich einen Alterseffekt feststellen, dass jüngere Probandinnen tatsächlich mehr Emojis verwenden. In den Daten aus Deutschland konnte dieser Alterseffekt nicht aufgezeigt werden. Überraschenderweise nutzen Jugendliche in dieser Untersuchung teils weniger Emojis als die Altersgruppen 18- bis 25-Jährigen oder die Altersgruppe der 35- bis 50-Jährigen. Zeigt diese Studie sehr schön auf, dass solche einfachen Annahmen, dass zum Beispiel jüngere Menschen automatisch mehr Emojis nutzen, nicht so einfach zu bestätigen sind.
Ja, ja.
Es wird wahrscheinlich am Ende wiederum ein komplexer Zusammenhang zu erwarten sein, wie zum Beispiel, welche Nachrichten wurden eingeschickt? Wer sind die KommunikationspartnerInnen dieser Personen, mit denen dort kommuniziert wird? Das wird auch in dieser Studie dort zum Schluss diskutiert als ein Einflussfaktor, der dann Auswirkungen hatte auf dieses Ergebnis. Es sind also sehr viele interessante und spannende Forschungsfragen auf jeden Fall noch da, um den Gebrauch der Emojis aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu untersuchen. Und zum Schluss, lieber Jakob, hatte ich ja noch eine Frage versprochen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Nämlich, kann man nur mit Emojis kommunizieren?
Oh.
Ich persönlich finde diese Frage sehr interessant,
weil
damit so ein bisschen auch zusammenhängt die Überfrage, sind Emojis eine eigene Sprache? Im Endeffekt haben sie ja eine eigene Tastatur auf unseren Handys. Könnte man also doch dann annehmen, dass es eine eigene Sprache sein könnte, oder? Auf diese Frage gibt es, wie Christa Dürscheid und Christina Margit Siever in ihrem Aufsatz schreiben, den ich auch unten in die Shownotes packe, eine sehr klare Antwort. Nämlich nein, Emojis sind keine eigene Sprache. Und auch meine Intuition sagt mir, dass Emojis natürlich keine eigene Sprache sind. Interessanterweise gibt es aber Argumente, die eben halt dafür sprechen, dass Emojis eine eigene Sprache bilden könnten. Zum Beispiel die Tatsache, dass Emojis semantische Qualitäten besitzen. Also ein Baum hat die Bedeutung eines Baums, ein Haus eines Hauses. Ein lächelndes Smiley hat die Bedeutung eines Lächelns.
Mhm.
Und somit können diese Zeichen, diese Bildchen, Wörter oder ganze Wortgruppen sogar ersetzen. Außerdem gibt es ein paar Studien, die zeigen, dass Emojis in verschiedenen Sprachen eine ähnliche semantische Bedeutung aufweisen. Und das ist ja auch nicht überraschend. Während das Wort für Baum in Spanischem, im Italienischen, im Deutschen, Englischen, Russischen unterschiedlich ausgesprochen wird und folglich wir nicht erkennen können, was sich hinter dieser sprachlichen Gestalt verbirgt, wenn wir nicht die Sprache kennen, ist es natürlich so, dass wenn wir ein Emoji schicken von einem Baum, dann ist allen diesen Menschen klar, was eigentlich damit gemeint ist. So eine Art Universalsprache. Aber in den meisten Fällen überwiegen natürlich die Argumente, die gegen diese These sprechen, also gegen die These, dass Emojis eine eigene Sprache darstellen. Zum Beispiel, Emojis verfügen über keine eigene Syntax, keinen Satzbau. Es gibt keine Morphologie, keine Formlehre. Es gibt keine Informationen über Zeitform, über Fälle oder Modus. Das heißt, es gibt dort kein System und auf dieser Basis kann nicht von einer Sprache gesprochen werden. Außerdem haben wir ja auch bei unseren Funktionen von Emojis schon gesehen, dass Emojis häufig mit dem Text funktionieren. Also sie können eine Nachricht verstärken, sie geben uns einen interpretativen Rahmen für eine Nachricht, aber sie ersetzen den ganzen Text nicht wirklich. Außerdem sind die Bezugspersonen in einer nur aus Emojis bestehenden Nachricht unklar. Wer ist das Subjekt? Wer handelt in einem Satz? Was wird dort getan? Also Verben darstellen ist auch sehr schwierig in Emojis.
Außer es gäbe einen Verb-Emoji, aber den gibt's nicht.
Genau. Und es gibt zwar auch Experimente, auf die Christa Dürschert und Christina Margit-Siever sich beziehen, zum Beispiel ein Emoji-Dick, eine Übertragung von dem Buch Moby Dick in Emoji-Sprache. Das kann man tatsächlich online bestellen und kaufen, aber streng genommen funktioniert das aber auch nicht, weil dieses Buch in Anführungsstrichen eine zweisprachige Ausgabe darstellt. Nämlich du hast auf der einen Seite den englischen Text und auf der anderen halt die Emojis. Und ich habe da reingeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dort gar keine Verbindung zwischen dem, was in dem geschriebenen Text steht und das, was mit Emojis gemeint sein könnte.
Mhm.
Also sprich, meine Intuition bleibt auch weiterhin so, dass Emojis keine eigene Sprache darstellt, zumindest nicht in dem Entwicklungsstadium, in dem wir uns gerade befinden.
Zusätzlich dazu wollte ich noch ergänzen, wir haben ja letzte Woche über die Design-Features von Hockett geredet, was eine menschliche Sprache ausmacht. Und da gibt es das Feature der Arbitrariness oder Arbitrarität.
Ja.
Und da geht es darum, dass die allermeisten sprachlichen Zeichen einer natürlichen menschlichen Sprache arbiträr ihrer Bedeutung zugeordnet sind, also willkürlich. Also dass es im deutschen Baum, im englischen Tree, im spanischen Árbol heißt, ist natürlich etymologisch irgendwie herleitbar und deswegen total fein, aber aus der Gegenwart her einfach arbiträr.
Genau.
Und also das Wort tut seinen Dienst, aber wir können, wie du schon gesagt hast, wir können aus dem Wort selbst nicht herauslesen, was es bedeutet. Und bei Emojis ist es ja anders. Also würden sie quasi dieses Kriterium für eine zumindest natürliche menschliche Sprache nicht erfüllen.
Man kann ja auch eine Parallele ziehen. Wir würden jetzt auch nicht sagen, dass es eine Sprache der Straßenverkehrsschilder gibt. Straßenverkehrszeichen.
Genau.
Es gibt eine Ansammlung. Ja. Wir verstehen, was damit gemeint ist, aber nichtsdestotrotz ist es keine eigene Sprache. Außerdem kann man auch noch hier festhalten, diese Bildchen sind ja häufig ikonografisch. Also sie stellen tatsächlich, was du gerade gesagt hast, auch dar. Also ein Baum sieht wie ein Baum aus. Man kann diese Beziehung irgendwie herstellen. Arbiträr ist es unter keinen Umständen.
Ja, ja. Da sind wir im Bereich der Semiotik.
Der Zeichenlehre.
Da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen.
Auf jeden Fall. Wir hatten so ein bisschen am Anfang auch über die Arbiträrität da gesprochen. In der ersten, allerersten Folge, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo wir besprochen haben, was ist eigentlich Sprache.
Ja.
Okay, lieber Jakob, also, ich könnte jetzt eine Zusammenfassung von all dem geben, was ich gerade besprochen habe, aber ich habe heute tatsächlich eine andere Art des Abschlusses mir überlegt. Wir haben mit einem Rätsel begonnen und ich würde gerne mit einem kleinen Spiel beenden. Okay, und zwar möchte ich dich bitten, mit mir ein kleines Rating aufzustellen. Und zwar ein Rating von unseren meistverwendeten Emojis. Die Top 5. Und wir fangen gleich bei Platz 5 an. Und du sagst, was bei dir auf Platz 5 der meistverwendeten Emojis von dir steht. Ich sag das bei mir. Und so gehen wir halt bis zu unserer Top 1.
Ja.
Genau. Und ich, hier, Transparenzhinweis. Natürlich habe ich diese Folge schon nicht gestern vorbereitet, sondern ein paar Tage ist es schon her. Das heißt, ich habe schon komischerweise immer wieder auf meinen Emoji-Gebrauch geachtet. Also es kann sein, dass ich bestimmte Dinge manipuliert habe, unbewusst. Aber das soll uns hier nicht weiter stören.
Okay, Platz 5 bei mir ist der normale Grinse-Smiley. Und mit normal meine ich den, der so ein bisschen gerötete Bäckchen hat.
Ah.
Und quasi die Augen sind so ein bisschen wie das umgedrehte, wie ein umgedrehtes V geformt.
Ah, okay. Also das Standard-Happy-Smiley, was nicht zu verwechseln ist mit dem anderen Smiley, was lächelt, was aber so einen toten Blick hat. Der Weirde.
Der Weirde. Ja. Das ist, glaube ich, der ursprüngliche Smiley. Der ist richtig schwierig.
Ja. Und ich finde es höchst problematisch, dass wenn man am Computer irgendwo so einen ganz normalen Doppelpunkt Klammer zu Smiley eintippt, der sofort zu diesem strangen Smiley umgewandelt wird und nicht der Standard-Smiley mit den roten Bäckchen ist. Ich verstehe das nicht. Aber sehr gut. Okay, schön. Ich schaue jetzt nochmal nach. Es gibt eine großartige Seite, die heißt emojipedia.org. Da kann man die Bedeutung der einzelnen Smileys sich anschauen. Und zu diesem Smiley, was du gesagt hast, steht drinne, dass das dazugehörige Emoticon zu diesem Smiley übrigens einfach nur diese zweieckige Zeichen sind. Diese zwei Vöglein.
Ah, ja, ja, das macht Sinn. Also die beiden Zirkumflexe quasi. Zwei Zirkumflexe hintereinander ohne was drunter. Was ist denn deine Nummer 5?
Meine Nummer 5 ist ein wahrscheinlich sehr weit verbreitetes Emoji, nämlich ein Äffchen mit geschlossenen Augen. Das schicke ich, glaube ich, sehr häufig rum und versuche damit, weiß ich nicht, also ich möchte damit nicht ausdrücken, dass ich nichts gesehen habe, sondern eher so, hihi.
Lustig, denn das ist meine Nummer 4.
Nein, wirklich? Ah, toll.
Ja, meine Nummer 4 ist der Affe, der sich die Augen zuhält.
Genau, also hier steht bei Emojipedia, dass das eine spielerische Art und Weise, ein Lächeln rüberzubringen. Oder auch so ein bisschen cringig.
Oh mein.
Das geht natürlich damit auch.
Oh mein Gott, ich bin auch gerade auf Emojipedia und ich lese hier gerade, dass der Emoji manchmal in manchen Kontexten auch als rassistisch aufgefasst wird, wenn man dieses Emoji nämlich verwendet, um zu beleidigen.
Oha, krass, wir lernen heute wirklich was dazu, Jakob. Hätte ich nicht gedacht, dass da mehrfache Bedeutungen gibt.
Oh mein Gott.
Crazy.
Vielleicht wird es nicht mehr in meiner Top 5 sein.
Bei mir Top 4 ist das doppelte pinke Herz. Also ein großes Herz und ein kleines Herz dahinter.
Ah. Also du redest von dem Smiley Two Hearts, von dem Emoji Two Hearts.
Genau. Also ich denke, ich verwende das einfach nur als eine positive Message, ein Vibe, den ich versprühen möchte in meinem Chat.
Oh. Okay.
Okay, Platz 3 bei dir.
Meine Nummer 3 ist der quasi der handelsübliche, lachende, den Tränen nah seiende Smiley.
Ah.
Also der lacht und gleichzeitig weint vor Lachen quasi.
Ja, das ist tatsächlich bei mir Platz 2. Den verwende ich sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig.
Ich auch. Aber du hast jetzt schon deine Platz 2 gesagt, was ist denn dein Platz 3?
Genau, mein Platz Nummer 3 ist ein Emoji, der sieht so aus. Ich kann es dir zeigen. Das ist nämlich eine Person, die die Hände über dem Kopf hält und das zu so einem Kreis bildet.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, was das eigentlich ausdrücken soll. Ich verwende das wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Art Abschwächung, wenn ich zum Beispiel einen Vorschlag mache. Lass uns doch morgen da und da treffen. Hast du Lust auf Italienisch? Und dann schicke ich häufig diesen so, ich halte meine Hände über dem Kopf, Smiley, als so eine Art Abschwächung. Wir können aber auch was anderes machen. Also das ist nur ein Vorschlag. So ein bisschen vielleicht auch wie häufig die beiden Emojis mit dem Zeigefinger aufeinander zeigend abgebildet werden, um darzustellen, ja, dass man so etwas möchte oder um etwas bittet. Kannst du mir bitte das und das bringen?
Tatsächlich, die beiden Zeigefinger, die verwende ich auch öfter mal.
Ja, das stimmt. Bitte. Das stimmt, Jakob.
Dein Smiley ist die Person gesturing okay, also die Person, die okay gebärdet. Also das ist anscheinend irgendein internationales, nonverbales Zeichen für okay.
Cool. Was ist denn dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist der breit grinsende Smiley, also da, wo man die Zähne sieht.
Echt? Wirklich? Den habe ich gar nicht auf dem Kicker gehabt. Den nutze ich nie.
Also, ja. Beaming face with smiling eyes emoji.
Crazy.
Heißt es auf Emojipedia.
Sehr schön.
Meine Nummer 1 ist der Smiley, wo eine Person die Hände so hoch hält und die Handflächen so ein bisschen nach oben, die Ellbogen abgewinkelt. Und auf Englisch heißt es Person Shrugging Emoji, also eine Person, die einfach mit den Schultern zuckt quasi.
So für, ich weiß es nicht, stehend.
Nee, den Smiley benutze ich eigentlich im Sinne von, ist mir egal oder ist doch egal. Also ich mache zum Beispiel einen Vorschlag und dann kommt das Emoji dahinter, um anzuzeigen, das ist jetzt aber keine harte Meinung, also es ist mir nicht so wichtig. Also wir könnten auch dahin gehen und dann der Smiley und das bedeutet dann, ja, whatever, ist mir egal, wir können auch woanders hingehen.
Bei meinem Punkt 1, bei meinem meistverwendeten Emoji, war ich eigentlich ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, das ist der Facepalm-Emoji, also wo ich mit der Hand im Gesicht bin, so um darzustellen, dass ich erwartet habe, dass irgendwas Böses, Schlechtes passiert und es kam genauso und ich denke mir so, boah, genau. Aber tatsächlich ist es nicht der Fall, sondern das ist dieses lächelnde Gesicht, wo aber das Lächeln an einer Ecke so ein bisschen größer nach oben geht. So ein bisschen, also ich sage dazu immer so laszives Lächeln.
Aha, ja. Den lasziven Smiley, den kenne ich. Das laszive Lächeln.
Ich nutze den komplett ohne irgendeine Flirtation-Absicht dahinter, sondern das ist so, vor allem wenn ich irgendwie vorahne, dass ich schon eine Idee habe, was gleich kommt. Also sozusagen, ich weiß, was gleich passiert, Smiley. In diesem Zusammenhang eher gebrauche ich das.
Okay, ja, also ich meine, da sind wir ja schon wieder so ein bisschen, also es ist jetzt keine Arbitrarität, aber es ist ja schon verschiedene Interpretationen,
absolut,
wie ein Smiley verwendet wird. Also ich meine, es gibt sicher Leute, die den Auberginen-Smiley auch einfach nur als Aubergine verwenden.
Richtig, es gibt auch die Aubergine als Gemüse, also das ist vollkommen legitim. Also, lieber Jakob, das war meine kleine und feine Folge zu den Emojis. Ich finde es schön, dass wir auch jetzt uns entblößt haben, was unsere Emoji-Gebräuche angeht. Und in diesem Sinne möchte ich auch gleich unsere lieben HörerInnen auch dazu aufrufen, vielleicht uns mal mitzuteilen, was sind denn eure liebsten, meistverwendeten, die tollsten Emojis, die ihr gebraucht. Schreibt's uns doch einfach in die Kommentare, gerne auch vielleicht bei Instagram unter den entsprechenden Post. Wir würden uns darüber sehr freuen.
Schickt uns euren Lieblings-Emoji. Bitte nicht per Mail. Mehr Sinn ergibt auf Instagram, Spotify, Apple Podcasts.
Genau. So, und jetzt bin ich am Ende dieser bisschen länger gewordenen Folge.
Lieber Anton, vielen lieben Dank für diese sehr, sehr interessante und sehr, sehr tolle Folge. Ich habe mich sehr amüsiert und fand es sehr spannend, die historischen Hintergründe, aber auch die linguistischen Hintergründe, von denen ich bisher noch nichts wusste, herauszufinden. Also du hast meinen Horizont wirklich sehr erweitert. Vielen Dank, dass du mich mit auf diesen Sprachpfad genommen hast.
Immer wieder gerne, lieber Jakob. Immer wieder gerne.
Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einfach eine Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Zwinker-Smiley, oder bei Spotify oder irgendeiner anderen Plattform, auf der ihr uns eben hört. Ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder auf Instagram. Darüber würden wir uns sehr freuen. Oder ihr schickt uns einfach eine DM auf Instagram oder ihr schickt uns eine Mail auf unsere personalisierten Mailadressen, die ihr unten in den Shownotes findet. Schickt uns auf jeden Fall euren Lieblings-Emoji. Daraus sind wir schon ganz gespannt. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Tschüssi.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schwer mit dem Schnitt, ne?
Anton, ich muss kurz unterbrechen. Ich habe ja gar nicht in die Mails geguckt.
Ich müsste jetzt raten, wie man das macht. Es ist faszinierend, dir beim Denken zuzuschauen.
Punkt, großes D.
Darüber sprechen wir gleich.
Okay.
ICQ, Digga. Na gut, ich sag nichts.
Gibt's das noch? Oh, funktioniert nicht mehr. Stellte seinen Betrieb am 26. Juni 2024 ein.
Meine Maus, mein Löwe,
mein Hengst.
Och, und das muss ich ausschneiden, verdammt.
Den check ich nicht.
Und oh mein Gott, jetzt merke ich gerade, dass es ja übelst doppeldeutig werden kann.
Wollen wir heute italienisch essen gehen, Anton? Heute Auflauf mit Aubergine.
Genau.
Jedenfalls. Wollen wir heute italienisch essen gehen?
Nice. Record stop.